Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Nordrhein-Westfalen ist in dieser Woche das erste Bundesland aus den Schulferien zurückgekehrt. Doch mit dem Start ins neue Schuljahr stehen viele Schulleitungen wieder vor den alten Problemen. Denn allein in Nordrhein-Westfalen fehlen rund 4000 Lehrkräfte. Der Arbeitsmarkt ist inzwischen bundesweit leergefegt. Der Mangel ist so groß, dass die Bundesländer Krisenpläne auflegen. So wird in Sachsen-Anhalt eine 4+1-Woche erprobt. 4 Tage Präsenz, 1 Tag Distanzunterricht. Andere wollen sich auf die Kernfächer fokussieren und auch die Stundentafel zu kürzen ist im Gespräch. Alles Konzepte, um kurzfristig den Mangel zu verwalten. Was ist von den Krisenplänen zu halten? Wie wirken sie sich auf den Schulalltag von Kindern und Jugendlichen und Lehrkräften aus? Und mit welchen Konzepten kehren wir zurück in den Normalmodus? Darüber reden wir hier gleich mit unseren Gästen aus Politik, Wissenschaft und Lehrerschaft und gern auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Bis 3 im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Krisenmodus durch Lehrkräftemangel. Mit welchen Konzepten geht es ins neue Schuljahr? Das ist unser Thema hier in Campus und Karriere bis um 3. Und Sie können sich unter der 00800 4464 4464 an dieser Sendung beteiligen, mitdiskutieren mit diesen Gästen. Karin Prien, Bildungsministerin des Landes Schleswig-Holstein und noch bis Ende des Jahres Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Herzlich willkommen, Frau Prien.
Ich grüße Sie aus dem Norden.
Ja, Maike Finnern ist Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Ich grüße Sie, Frau Finnern.
Ja, hallo Frau Brinkmann, ich hoffe, Sie hören mich.
Ja, das hat jetzt geklappt. Wir hatten eben ein bisschen Leitungsprobleme, aber das sollte funktionieren. Und aus Kiel ist uns Olaf Köller zugeschaltet, dort geschäftsführender wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Institutes für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik. Und noch ein weiterer Titel kommt hinzu. Außerdem berät er die KMK in seiner Funktion als Co-Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Herzlich willkommen.
Ja, ich grüße Sie auch aus dem Norden, Frau Brinkmann.
Schauen wir doch erstmal zu Beginn auf die Zahlen. Wie viele Lehrkräfte akut fehlen zum neuen Schuljahr? Haben Sie da, Frau Prien, als KMK-Präsidentin einen aktuellen Überblick?
Also das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland außerordentlich unterschiedlich. Während in Nordrhein-Westfalen, das haben Sie ja auch in der Anmoderation schon gesagt, bis zu 4000 Lehrkräften fehlen, sind es in Schleswig-Holstein rund 200. Und so differiert das von Bundesland zu Bundesland.
Also so eine Gesamtzahl als KMK-Vorsitzende, dass man einmal so vor Schulstart zusammengerechnet wird, haben Sie dann gar nicht?
Naja, das ist Aufgabe der einzelnen Bundesländer und nicht Aufgabe der KMK. So ist das in unserem Bildungsföderalismus nun mal. Mhm. Und die Frage, wie löst man die Probleme, werden natürlich auch jeweils in den einzelnen Bundesländern gelöst.
Mhm. Frau Finnern, wie wirkt sich denn das aktuell auf den Schulalltag aus? Also welche Rückmeldungen bekommen Sie von Lehrkräften, die Mitglieder Ihrer Gewerkschaft, der GEW, sind?
Ja, also die Rückmeldungen sind natürlich jetzt im Moment noch so ein bisschen im Sommerferienmodus, weil in den meisten Ländern ja noch Ferien sind. Aber da, wo die Schule wieder kurz, der Schulbeginn kurz bevorsteht oder schon angefangen hat, ist ganz deutlich, dass Schulleitungen große Schwierigkeiten haben, an einigen Schulen die Stundentafel überhaupt zu erfüllen. Also ich weiß von Schulen, die eben als Ganztagsschule ihre SchülerInnen schon um 1 Uhr nach Hause schicken müssen, weil sie niemanden haben, der da mehr unterrichten kann. Also es werden Kürzungen an Stundentafeln vorgenommen. So, das ist das Wesentliche, was im Moment das Schwierige ist. Und das ist immer so die Phase, bevor es wieder losgeht im neuen Schuljahr, wo man so guckt, wo kriegen wir denn noch die Menschen her, die die Stellen besetzen? Und auch da ist es sehr unterschiedlich von Schule zu Schule. Also auch in einem Land wie Nordrhein-Westfalen gibt es eine sehr unterschiedliche Situation an Schulen. Manche Schulen haben überhaupt keine Probleme, haben alle Stellen besetzt und andere Schulen wiederum sind bei einer Besetzung von 80%.
Mhm. Hängt auch vom Schultyp wahrscheinlich ab?
Ja, hängt vom Schultyp ab, hängt aber auch vom Standort ab. Also es hängt von mehreren Dingen ab und hängt zudem auch noch von dem Alter ab. Also in den Grundschulen zum Beispiel ist es schwieriger, die Situation und an den Berufskollegs, als zum Beispiel an den Gymnasien.
Hm. Also das ist so die aktuelle Situation. Wenn man sich jetzt mal die diversen Berechnungen zum künftigen Lehrer Mangel anschaut, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Prognosen. Der Verband Bildung und Erziehung erwartet bis zum Jahr 2035 eine Lücke von 100.000, je nach Berechnung auch 158.000 Pädagogen zu wenig. Die KMK kommt auf die deutlich niedrige Zahl von fast 24.000. Herr Köller, wie kommt das?
Das sind unterschiedliche Berechnungsmodelle, Frau Brinkmann. Man schaut dabei ja in die Zukunft und das ist wie mit allen Modellierungen oder Simulationen. Es kommt darauf an, auf die Annahmen, die man in die Modellrechnung stellt. Also mit wie vielen Studierenden man rechnet, mit wie vielen Abschlüssen man rechnet, wie man damit umgeht, dass wir ja Veränderungen in der Grundschule erleben werden, eben auch mit dem Ganztagesangebot. Das sind Fragen auch, wie man mit möglichen weiteren Zuwanderungswellen umgeht. Wie man die Teilzeit berechnet. Und so kann man, glaube ich, auch die KMK-Zahlen und dann auf der anderen Seite eben auch die VBE-Zahlen. Klaus Klemm tut sich da ja auch immer vor, glaube ich, als so ein Intervall betrachten. Also die Wahrheit wird irgendwo zwischen 20.000 und 160.000 liegen. Ich glaube, wo wir Einigkeit haben, ist, dass wir auf eine erhebliche Lücke hinlaufen, die deutlich über 20.000 liegen wird und dass wir uns damit in den kommenden 10, 15 Jahren auseinandersetzen müssen, wie wir diese Lücke stopfen. Und da die Antwort darauf wird sicherlich nicht sein, Stundentafeln massiv zurückzuführen. Die Antwort darauf wird möglicherweise oder meines Erachtens auch nicht sein, mit einer Vier-Tage-Woche dem Problem zu begegnen.
Jetzt nochmal zu Ihnen, zur KMK, Frau Prien. Wenn Sie da mit 24.000 Menschen rechnen, die zu wenig auf dem Markt sind, dann fragt man sich natürlich, wie seriös ist das berechnet? Vielleicht können Sie da mal was zu sagen. Also wie Sie reduziert berechnen können, im Gegensatz zum Bildungsforscher Klaus Klemm, der das ja regelmäßig für die VBE macht. Für
den VBE. Ich sag mal so, die Zahlen der KMK sind die Zahlen, die in den Bundesländern berechnet werden und die dann an die KMK übermittelt werden. Und die Frage der Seriosität, die müssten Sie Herrn Klemm ja genauso stellen wie der KMK. Und ich glaube, der große Unterschied, das hat Herr Köller ja auch schon dargelegt, ist, dass Herr Klemm immer auch zukünftige Bedarfe, die sich aus politischen Entscheidungen ergeben, mit hinzurechnet.
Aber sollte man das nicht eigentlich auch? Also er rechnet ja hinzu Inklusion und halt auch weitere Zuwanderung.
Das kann man ja machen, Frau Brinkmann. Nur, ich meine, wir reden insgesamt in Deutschland bis 2030 von einem Fachkräftefehlbedarf oder Fachkräftemangel von mehreren Millionen. Das ergibt sich ja daraus, dass wir in einer demografischen Entwicklung sind, die man, ohne jetzt in Panik verfallen zu wollen, ja durchaus als Krise bezeichnen kann, weil wir einfach schlicht und ergreifend immer weniger Menschen haben, die für Ausbildung und Studium zur Verfügung stehen. Das ist ja nun mal, das ist ja der Gesamtrahmen, in dem wir uns bewegen. Und dann kann man sagen, wir wollen aber noch viel mehr Lehrer für viel mehr zusätzliche Aufgaben an die Schulen holen. Dagegen habe ich grundsätzlich auch überhaupt keine Einwendung. Die Frage ist nur, wie realistisch ist das in einer solchen demografischen Situation? Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns eher mit der Frage beschäftigen, wie können Lehrer in ihrer eigentlichen Aufgabe entlastet werden? Welche Berufsgruppen können wir zusätzlich an die Schulen holen? Wie können wir möglicherweise mit der Teilzeit anders umgehen? Wie können wir die großen Potenziale, die die Digitalisierung bietet, an Schule stärker einsetzen? Wie sorgen wir dafür, dass Lehrkräfte besser gesund bleiben?
Ja, das besprechen wir sicherlich also auch noch, wie die Attraktivität des Berufes. Wir haben ja noch fast eine Stunde Zeit, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Kommen wir sicherlich noch mal gerne auch ein bisschen detaillierter drauf eingehen, weil das dann sonst einfach auch an allen hier so vorbeirauscht, was man alles machen könnte. Ich habe mich nur gefragt, also seitdem ich dieses Thema, und das sind jetzt schon einige Jahre, dieses Thema aus studentischer und später auch aus journalistischer Perspektive beobachte, habe ich immer so den Eindruck, dass der Bedarf immer doch sehr klein gerechnet wird und am Ende immer wieder gesagt wird, oh, da haben wir jetzt gar nicht das einbezogen. Also dass halt auch Bedarfe schon in der Vergangenheit immer auch falsch lagen. Manchmal sogar so, dass es auch ein Überangebot an Lehrkräften gab, die dann auch wieder in andere Bereiche verschwunden sind. Also wie kriegt man das denn besser hin? Also vielleicht mal so gefragt.
Ich glaube, das Problem ist ja, dass wir bisher in Deutschland ja sozusagen die Frage, was studiert eigentlich ein junger Mensch, die steuern wir ja nur sehr eingeschränkt. Wir können das nur in den Fächern machen, in denen die Kapazitäten tatsächlich beschränkt sind aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen, also Medizin, Pharmazie, da geht das. Ansonsten können wir das nicht machen. Und das führt natürlich dazu, dass junge Menschen studieren, was sie wollen.
Aber es hat ja auch was mit der Studienplatzanzahl zu tun. Ne? Also ja, es gibt zum Beispiel ein sehr begrenztes Angebot. Das macht sich schon dadurch. Nö. Naja, aber zumindest, ich kann es jetzt für Nordrhein-Westfalen sagen, also es gibt einen hohen NC im Grundschul-, im Sonderschulbereich. Und es gibt auch einen hohen Bedarf an, also an Studienanfängerinnen und Anfängern, die dann gar nicht zum Zuge kommen, womöglich ein, zwei Semester erstmal warten müssen, bis sie überhaupt anfangen können.
Aber das ist, glaube ich, eher in der Vergangenheit. Also meiner sagt, gibt es in NRW jetzt keinen NC mehr. Und auch in anderen Bundesländern ist eher das Problem, dass bestimmte Studienplätze nur schwer besetzt werden können. Also Sonderpädagogik, Sie haben es benannt, oder auch die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer, da kann Herr Köller etwas zu sagen. Da ist es eher schwierig, junge Menschen zu finden, die auch Lust haben, das zu studieren. Das hat auch wieder Gründe, da können wir auch und müssen wir auch drüber sprechen. Ne? Aber ganz so einfach ist es nicht. Wir sind halt auch nicht in China. Wir haben bisher jedenfalls, was die Steuerung angeht, jedenfalls keine großen Anstrengungen unternommen. Es ist mit unserem Kapazitätsrecht auch nur schwer vereinbar, dass wir an den Hochschulen haben. Aber da müssen wir auch ran.
Okay. Frau Finnern, vielleicht nochmal zu Ihnen. Wie bewerten Sie so die Bedarfsanalyse, die es bisher gab und wie Frau Pohn sie beschrieben hat?
Ja, also ich würde zu den Zahlen einfach nur sagen wollen, insgesamt, das ist das, also mir ist wichtig, das, was uns eint, eigentlich hervorzuheben, nämlich diesen riesigen Fachkräftebedarf. Und der ist, je nachdem, welche Voraussetzungen man einrichtet in die Untersuchung, in solche Voraussagen natürlich sehr unterschiedlich. Ich bin sehr dafür zu sagen, ja, wir wollen ja auch eine andere Bildung, wir wollen ein anderes Schulsystem, als wir jetzt haben. Deswegen werden wir auch zukünftig deutlich mehr Lehrkräfte noch brauchen, als den Status quo einfach nur vorzuschreiben. Das ist für mich völlig klar. Die Frage ist nur, wie kriegen wir das hin? Und also es ist ja auch so, dass die Bundesländer sehr unterschiedlich in ihren Ländern Politik, Schulpolitik betreiben, zum Teil zumindest sehr unterschiedlich. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wofür braucht man Fachkräfte? Also je nachdem, bleiben wir beim Thema Inklusion, je nachdem, wie Landesregierung beschließt, Inklusion umzusetzen. Demnach ist aus Ihrer Sicht der Bedarf, aus unserer Sicht ist das völlig klar. Wir sagen nach wie vor, das sagen wir schon seit über 20 Jahren, wir brauchen eigentlich eine Doppelbesetzung inklusiven Klassen, damit es gut funktioniert. Mir ist auch klar, dass da im Moment wenig Menschen für da sind, die das umsetzen können, aber das muss doch eigentlich das Ziel sein. Und wir müssen gemeinsam gucken, wie kommen wir dahin.
Aber also was muss ja in eine Bedarfsanalyse dann auch mal ehrlich gerechnet einfließen, oder? Dem würden Sie doch zustimmen. Also VBE-Chef Beckmann sagt ja auch, die Zeit der Schönrechnerei sei vorbei. Also anderer Gewerkschaftsmann.
Ja, das ist ja auch so. Die Zahl der Schönrechnerei ist ja auch vorbei. Aber es ist trotzdem so, dass man einfach gucken muss, wie kriegen wir den jetzt geschlossen, wie kriegen wir Menschen? Und da möchte ich Frau Prien ein bisschen widersprechen bei dem, was sie gerade gesagt hat. Also ja, jetzt ist es mit den NCs besser, aber bis sich das auswirkt, dass wir jetzt inzwischen mehr Studienplätze haben in den Schulen, dauert das ja auch nochmal ein paar Jahre. Also insofern, das ist jetzt keine schnelle Hilfe, sondern da müssen wir noch weitere Maßnahmen für ergreifen.
Schauen wir uns doch vielleicht mal jetzt an, wie aktuell der Mangel verwaltet wird. Und das wird ja dann einige, werden das dann auch direkt vor Ort erleben, wenn sie aus den Sommerferien zurückkommen. NRW hat das diese Woche schon getan, Schleswig-Holstein folgt nächste Woche. Das Pilotprojekt 4+1 aus Sachsen-Anhalt, das wird ja zwar offiziell nicht vom Bildungsministerium als Lehrkräfte-Sparmodell verkauft in Sachsen-Anhalt, aber wenn Kinder nur noch 4 Tage in Präsenz unterrichtet werden und am 5. Tag einer Schulwoche mit Aufgaben für zu Hause versorgt werden, dann braucht man doch wahrscheinlich auch weniger Lehrkräfte. Wie sehen Sie dieses Modell, Herr Köller?
Also grundsätzlich halte ich die Idee, und Unterricht auch zu flexibilisieren bzw. von diesem Modell abzurücken, 25 Kinder sitzen 45 Minuten in einem Raum und vorne steht eine Lehrkraft, davon abzurücken halte ich grundsätzlich für sinnvoll, bedenkenswert. Und auch das muss eine der Antworten sein auf den Lehrkräftemangel, den wir die nächsten Jahre, die nächsten 10, 15 Jahre erleben werden. Das heißt, wir werden uns immer mit Modellen auseinandersetzen müssen, in denen Schülerinnen und Schüler ohne Lehrkraft arbeiten, beispielsweise in Gruppen. Aber auch hier ist es wieder so, grundsätzlich ein 4+1 Modell über alle Schulformen, über alle Kinder zu beraten, halte ich für wenig sinnvoll. Denn wir wissen ja auch aus den 2 Jahren Pandemie, es gibt durchaus Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die sich sehr schwer tun, wenn sie zu Hause selbstreguliert lernen sollen. Das heißt, bei solchen Maßnahmen, wie wir sie dort jetzt sehen mit 4+1, ist immer die Gefahr gegeben, dass es die Schülerinnen und Schüler, die ohnehin schon benachteiligt sind, besonders trifft. Das heißt, mir wäre viel lieber darüber nachzudenken, auch wieder nicht ein Modell für alle, sondern wo können wir uns solche Modelle gut leisten. Und ein 4+1 Modell am Gymnasium, gerade bei den älteren Schülerinnen und Schülern, halte ich für völlig unproblematisch. Ein 4+1 Modell in der Grundschule finde ich schwierig. Ein 4+1 Modell bei schwachen Schülerinnen und Schülern, bei bildungsbenachteiligten Schülerinnen und Schülern halte ich in der Form auch für schwierig, weil auch solche Kinder und Jugendlichen häufig noch auch beim selbstregulierten Lernen angeleitet, ja auch teilweise beaufsichtigt werden müssen. Also insofern, ja, die Länder sollten darüber, wir alle müssen darüber nachdenken, wie wir wegkommen von diesem Schema, wie wir es jetzt häufig noch im Unterricht sehen. Wie gesagt, eben 25 bis 30 Kinder sitzen 45 Minuten vor einer Lehrkraft, davon wegkommen, ja. Aber nicht mit Einheitslösungen, sondern wirklich sich zu überlegen, wen müssen wir wie bedienen, welche Schülerinnen und Schüler brauchen mehr Aufmerksamkeit. Und wir müssen auch bedenken, Frau Brinkmann, Schule hat nicht nur einen Bildungsauftrag, Schule hat auch einen Betreuungsauftrag. Man muss sich ja auch Gedanken machen, was machen denn die Eltern am 5. Tag, wenn die Kinder zu Hause sind.
Eben, das hatten wir ja war ja auch ein großes Problem jetzt zu Lockdown-Zeiten, wo viele dann eben mit Homeoffice und Kindern zu Hause noch Homeschooling machen mussten. Das war sicherlich nicht immer einfach. Dieses Modell jetzt mal weiter an Frau Finnan gespielt, vielleicht auch mal aus der Entlastungsperspektive. Würden Sie sagen, könnte ich mir vorstellen, weil dann halt auch die noch wenigen vorhandenen Lehrkräfte vielleicht dadurch halt auch eine Form von Entlastung bekommen?
Also ich halte das für völlig falsch, so ein Modell unter dem Aspekt der Entlastungsperspektive zu diskutieren. Also Herr Köller hat ja gerade richtig dargestellt, dass wir uns, glaube ich, wirklich darüber überlegen müssen, wie soll guter Unterricht in Zukunft aussehen? Und da hat ja noch ganz viel mehr damit zu tun, zu überlegen, wie können wir digitale Strukturen, wie können wir digitale Hilfsmittel, wie können wir guten Unterricht in Zukunft gestalten? Und das ist sicherlich nicht so, meiner Vorstellung nach zumindest, dass 25 Kinder 5 Tage die Woche x Stunden in einem Raum sitzen. Aber dieses Modell neu zu denken, das fordert doch eigentlich erstmal mehr Zeit. Und in dem Moment, in dem wir so ein Modell so einsetzen, wie jetzt die sachsen-anhaltinische Landesregierung, zu sagen, wir machen jetzt einfach mal aus der Not geboren 4+1 und den letzten Tag machen wir eben als Nicht-Präsenztag, dann wird das nichts. Und deswegen ist es ungeeignet aus meiner Perspektive und spielt eigentlich den Ball an jede einzelne Schule, die an diesem Pilotprojekt teilnimmt, zurück, die dann eben dafür Verantwortung trägt, wie das funktioniert. Und das kann aus meiner Sicht nicht laufen.
Hinzu kommt natürlich auch, dass das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt das gar nicht so offen kommuniziert, wie Sie es gerade gesagt haben. Das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, wie ehrlich man sich da eigentlich auch aus der Bildungspolitik machen sollte. Vielleicht jetzt nochmal Frau Prien zu diesem Modell und wie ehrlich man dann auch vielleicht mal mit so Notfallkonzepten umgehen sollte, damit man im Grunde genommen ja nicht immer weiter hohe Erwartungen an Lehrkräfte, an Schule, ja, die vielleicht nicht erfüllt werden können, schürt.
Also ich will zunächst einmal ausdrücklich sowohl Herrn Köller als auch Frau Finnan zustimmen. Ja, wir brauchen neue Formen des Unterrichtes und die müssen wir ausprobieren. Das ist ein riesiger Schulentwicklungsprozess, in dem sind die Schulen, jedenfalls in meinem Bundesland auch. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch in Planung mit Experimentierklauseln Schulen auch noch mehr zu ermöglichen an Autonomie, um solche Dinge auszuprobieren. Aber das ist eben nicht, fällt ja nicht vom Himmel, sondern das erfordert eben sehr viel Schulentwicklungsarbeit und eher mehr Arbeit von Lehrkräften als weniger. Und insofern ist das als Sparmodell aus meiner Sicht auch nicht geeignet. Auf der anderen Seite, und nun verantworte ich nicht die Schulpolitik in Sachsen-Anhalt, aber wenn Sie in einer Notsituation sind, die so ist, dass Sie schlicht und ergreifend die 5 Tage nicht mehr besetzen können in einzelnen Regionen, man muss sich eben ja auch mal gucken, was ist an Abwanderung in manchen Regionen in Sachsen-Anhalt eben auch passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Dann müssen Sie irgendeine Lösung finden und dann probieren Sie so etwas eben aus. Also das ist eher eine aus der Not geboren, als dass das jetzt eine von langer Hand überlegte pädagogische Entwicklung ist.
Die Frage ist aber auch ein bisschen, wie kommuniziert man das eben als Bildungspolitik? Also wie offen geht man damit um? Weil das hat Sachsen-Anhalt ja zumindest nicht so kommuniziert, dass es eine Notfallsituation ist.
Es ist ein Modellprojekt, ne? Also dass man probiert es eben aus. Es wird ja auch nicht an allen Schulen so gemacht. Es werden ja auch andere Modelle noch ausprobiert, also die Verkürzung von Schulstunden. Ich glaube, es ist sinnvoll, sich ehrlich zu machen und offen damit umzugehen. Aber das sehen Sie mir bitte nach. Ich werde jetzt nicht die Rolle des sachsen-anhaltinischen Bildungsministers übernehmen. Das kann ich auch.
Das ist auch nicht Ihre Funktion, in der Sie jetzt hier sind. Das habe ich schon verstanden. Aber grundsätzlich auch die KMK und auch Sie als Präsidentin müssen ja bestimmte Dinge kommunizieren, wie es jetzt so weitergeht.
Ja, das würde ich gerne machen. Und da ist es eben so, dass ich sehr darauf gedrungen habe, dass wir als KMK, und das haben wir im März in Lübeck auch gemacht, dass wir dieses Problem jetzt grundlegend angehen. Mhm. Und zwar nicht mehr im Sinne von, wir machen jetzt mal, jeder macht so weiter wie bisher und macht diese und jene Maßnahme, sondern dass wir uns das Ganze auch mit Blick auf die Entwicklung des Schulsystems insgesamt grundsätzlich angucken. Wir haben deshalb ja auch Herrn Köller und die Ständige Wissenschaftliche Kommission beauftragt, uns dazu ein großes Gutachten zu erarbeiten. Wir haben dazu einen Fragenkatalog entwickelt. Wir haben verabredet, dass wir bis zum Ende des Jahres schon mal erste Ad-hoc-Maßnahmen auch als Vorschlag erhalten und im nächsten Jahr dann ein großes Gutachten, eine Empfehlung, weil ich glaube, wir müssen hier auch wirklich ohne Tabus und ohne Denkverbote jetzt rangehen. Wir können nicht nur reparieren, sondern wir müssen wirklich hier zu einer großen Reform der Lehrerbildung und übrigens nicht nur der Lehrerbildung, sondern der Personalstruktur von Schulen kommen und was andere tun, nämlich die Möglichkeiten der Digitalisierung und einer Neugestaltung des Schulalltags. Auch das müssen wir machen.
Mhm. Was so die Kommission gerade so in der Mache hat und so, vielleicht wird uns der Herr Köller vielleicht noch das eine oder andere in dieser Sendung verraten. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Krisenmodusmodell gerade schauen wollen, bevor wir vielleicht im weiteren Verlauf noch auf langfristige Lösungsansätze auch zu sprechen kommen und auf das Gutachten, was Sie ja für die KMK ausarbeiten werden, Herr Köller. Welche Priorität muss man vielleicht im Stundenplan setzen? Also Hintergrund ist, wir haben jetzt eben über Sachsen-Anhalt gesprochen, wir können aber auch über Bayern sprechen. Da bekamen die Rektoren vom Kultusministerium die Ansage, noch in den Sommerferien, also in der ersten Ferienwoche, eine Art Notfallkonzept für das neue Schuljahr auszuarbeiten und Unterrichtsangebote, die nicht unbedingt Kernkompetenzen wie Mathe und Deutsch vermitteln, drohen gestrichen zu werden. So die Befürchtung von Lehrervertreterinnen und Vertretern. Also muss man Prioritäten dann auch notfalls setzen und welche sollten das sein, Herr Köller?
Ja, auch hier würde ich wieder dafür plädieren, genau hinzuschauen, über welche Schule, welche Schulform man spricht. Also in der Grundschule beispielsweise, in der ja die Lehrerinnen und Lehrer in der Regel ausgebildet sind, auch die Kernfächer zu bedienen, also Deutsch, Mathematik, wie in der Regel auch den Sachunterricht, kann man sicherlich eine gewisse Priorisierung vornehmen, dass die eine oder andere Stunde, die die Klassenlehrkraft unterrichtet, denn dort haben wir ja das Klassenlehrerinnenprinzip, dass man die eine oder andere Stunde vielleicht auch wegfallen lässt, weil eben nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer sind. Spätestens aber, wenn wir in die Sekundarstufe 1 kommen, wird schon schwieriger, zumal dort ja auch Mangel ausgerechnet oftmals in solchen Fächern besteht, bei denen man sich auch keinen großen Gefallen tut, wenn man sie einfach wegfallen lässt. Also auch wenn wir uns die Prognosen zum Beispiel für das Fach Mathematik anschauen, dort laufen wir in einen Fehlbedarf von über 50%. Deswegen können wir nicht sagen, wir lassen in der Sekundarstufe 1 mal einfach den Matheunterricht weg. Das wäre zu einfach gedacht. Also auch hier muss man sich, und gerade in der Sekundarstufe 1, wenn wir dort den Sportunterricht ausfallen lassen, weil die Sportlehrerinnen und Lehrer nicht vor Ort sind, nützt uns das dann nichts, wenn auch die Mathematiklehrkräfte nicht da sind. Also insofern sind auch solche Modelle vor Ort zu prüfen in den Einzelschulen, welche Implikationen sie haben. Und ganz klar, man muss differenzieren zwischen den Etappen. Man kann nicht in der Grundschule ist das wieder möglicherweise sehr viel einfacher als in der Sekundarstufe 1.
Krisenmodus durch Lehrkräftemangel. Mit welchen Konzepten geht es ins neue Schuljahr? Das ist unser Thema hier in Campus und Karriere bis um 3. Und Sie können sich unter der 00800 4464 4464 hier in diese Runde einschalten und mitdiskutieren. Oder schreiben Sie uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Radio. Lehrkräftemangel ist und bleibt auch zum Start ins neue Schuljahr eine der wichtigsten Herausforderungen. Wir reden darüber, was kurzfristig dagegen machbar und zumutbar ist und welche langfristigen Maßnahmen nötig sind. Der Bildungsforscher Olaf Köller, die GEW-Vorsitzende Maike Finnern und die KMK-Präsidentin Karin Prien sind unsere Gäste heute, mit denen Sie unter der 00800 4464 4464 ins Gespräch kommen können. Und wir haben auch einen ersten Hörer, den ich gleich reinnehme. Vorher möchte ich aber noch ein paar aus einigen Mails zitieren, die uns erreicht haben. Da schreibt zum Beispiel Manuela Weiß-Leseberg aus Hannover: Angesichts der ständigen wachsenden Dauerbelastung der Lehrkräfte aufgrund des Lehrkräftemangels wäre ein Tag Distanzunterricht in der Woche eine willkommene Entlastung, denn der Anreiseweg würde entfallen, die Lärmbelästigung verringert und die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte sind mit dem Online-Unterricht mittlerweile gut vertraut. Das zum Thema haben wir hier auch schon diskutiert, dieses 4+1-Modell, was in Sachsen-Anhalt ausprobiert werden soll. Und Dirk Sinnewe schreibt uns: Ich bin seit 20 Jahren als Lehrer beschäftigt. Jegliche Verbesserungsvorschläge, was die Optimierung von Schulbildung angeht, stehen stets unter der Prämisse der Kostenneutralität und das auch schon seit Jahren. Eine Verbesserung wäre so einfach, kleinere Klassen, aber das hieße mehrere Lehrerinnen und Lehrer einstellen und das ist uns als Gesellschaft wohl einfach zu teuer. Und Andreas Schmidt wirft die Frage auf, er hat einige, ich zitiere jetzt mal nur eine: Können die sogenannten kreativen sportlichen Fächer, zum Beispiel Musik, Kunst und Sport, nicht durch externe Experten unterrichtet werden? Das vielleicht auch nochmal eine Fragestellung oder eine Anregung zur Entlastung. Und Jürgen Elger schreibt: Wenn man eine pädagogische Ausbildung absolviert und die Lehrberechtigung erlangt hat, muss man, wenn man sich bewirbt, zwei anerkannte Unterrichtsfächer anbieten können in einer Kombination, die auch an der jeweiligen Schule gebraucht oder gesucht wird. In meinem Fall wären das Geschichte, Religion, Ethik, Literatur gewesen. Diese Kombination war aber nicht gefragt. Mathe und Deutsch waren angesagt. Damit war wieder einmal eine potenzielle Lehrkraft verloren gegangen. Ja, das hier aus erstmal so eine erste Zusammenfassung der Meinungen von Hörerinnen und Hörern. Und ich darf unseren Hörer Georg Roth begrüßen. Herr Roth, Ihre Meinung zum Thema, Ihre Erfahrung vielleicht auch damit.
Erstmal guten Tag in die Runde. Danke, dass Sie mich drangenommen haben. Mir geht es darum, man redet darüber, dass Lehrkräftemangel herrscht. Und ich weiß nicht, die meisten Hörerinnen und Hörer werden das nicht wissen. Aber mir geht es um die Behandlung der Lehrer. Also jetzt, gerade im Moment, sind wieder wahrscheinlich tausende Lehrer Land auf Land ab arbeitslos. Die werden für die Dauer der Sommerferien entlassen. Für 2 Monate, um Kosten einzusparen. Und ich fordere jetzt die anwesenden politischen Vertreterinnen und Vertreter in ihrer Runde dazu auf, sich hier öffentlich dazu zu bekennen, dass diese Behandlung von Lehrkräften, die man ja doch offensichtlich braucht, beendet wird, dass man die Menschen wegen Kostenersparnis für ein paar Wochen arbeitslos macht.
Wollen Sie diese, ich würde mal vorschlagen, dass wir das an Frau Prien, auch wenn sie natürlich jetzt nicht für jedes einzelne Bundesland sprechen kann, würde das jetzt vielleicht erstmal so an Frau Prien weiterleiten. Frau Prien.
Ja, das ist wieder schwierig für mich. Wir machen das in Schleswig-Holstein ja nicht, ganz bewusst nicht. Da geht es ja darum, dass Lehrkräfte mit befristeten Verträgen die Verträge eben beenden zum Schuljahresende und dann gegebenenfalls neu eingestellt werden, wenn denn Bedarf für sie besteht. Das betrifft natürlich nicht die regulären Lehrkräfte, weder die im Beamtenverhältnis noch im Anstellungsverhältnis, sondern eben Vertretungskräfte. Darüber kann man sicherlich sozialpolitisch diskutieren, aber es handelt sich eben nicht um die regulären Kräfte. Und nochmal, wir in Schleswig-Holstein machen das auch nicht. Ansonsten mag das jeder für sich politisch bewerten.
Herr Roth, da sind Sie wahrscheinlich nicht so ganz glücklich mit dieser Zusammenfassung.
Ja, ich sag mal so, die Runde ist sich ja wohl einig darin, dass man vermehrt Lehrkräfte braucht und auch junge Menschen dazu bringen möchte, Lehramt zu studieren. Und in diesen Zeiten, wo sich die Leute endlich mal aussuchen können, was sie werden wollen, liebe junge Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt gerade überlegen, Lehramt zu studieren, überlegen Sie sich, wenn Sie so eine Aussage hören, dass auch in Zukunft die Behandlung von Lehrern nicht verbessert werden soll, ob das was für Sie ist. Ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli, wenn man hier keine klaren Aussagen bekommt.
Frau Finnern, Sie wünschen sich wahrscheinlich Ähnliches wie Herr Roth, um vielleicht mal von der Seite drauf zu schauen.
Ich habe es da auch ein bisschen einfacher. Ich kann das ganz
natürlich
sagen. sagen, dass das, was in Baden-Württemberg und in Hessen im Wesentlichen läuft, überhaupt nicht geht.
Also es machen nicht alle Bundesländer, um das mal zu sagen. Ne?
Nein.
Machen wenige Bundesländer, aber nichtsdestotrotz ist jeder Fall ein Fall zu viel. Und das ist ein Unding, was da passiert mit Lehrkräften, die in den Schulen sind, Vertretungsstellen haben. Es sind ja in aller Regel Menschen, die im nächsten Schuljahr wieder eine Vertretungsstelle bekommen oder irgendwo anders einen Vertrag, befristeten Vertrag bekommen.
Aber die werden dann zur Arbeitsagentur geschickt und müssen dann Hartz IV empfangen.
Geschickt. Und das ist, finde ich, wirklich, und da gebe ich dem Hörer vollkommen recht, ein Unding. So geht man mit Beschäftigten nicht um. Und das muss dringend geändert werden. Da sind wir völlig klar, aber umsetzen muss es natürlich, müssen es die Länder, die das angeht. Im Wesentlichen, wie gesagt, Baden-Württemberg.
Mhm. Okay. Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, also Baden-Württemberg und Hessen sind ja nun auch nicht die ärmsten Bundesländer, nicht?
Genau. Wir können uns nur wünschen, dass die Bildungsminister, Ministerinnen, die diese Länder betreuen, da jetzt vielleicht mal zuhören. Das Problem gibt es tatsächlich schon länger. Ich danke Ihnen aber erstmal für diesen Punkt, den Sie hier mit reingebracht haben, weil der sollte auch nicht unerwähnt bleiben, denke ich. Schauen wir doch vielleicht jetzt nochmal, wir haben schon über einige Lösungsansätze und auch jetzt wieder Probleme gerade gehört, diskutiert. Schauen wir mal nochmal auf die Ausbildung. Wir haben ja eben von dem Jürgen Elger gehört, man muss mit mindestens die Ausbildung, die Fächer müssen passen. Also wie bildet man vielleicht nochmal Fächer adäquater aus, könnte eine Fragestellung sein. Aber auch natürlich, wie entschlackt man vielleicht die Ausbildung, dass vielleicht auch Studiengänge und Ausbildungszeiten kürzer werden, um vielleicht auch schneller Leute jetzt in den nächsten Jahren hier auf den Markt zu holen. Herr Köller, was würde Ihnen da vorschweben?
Also grundsätzlich haben wir natürlich alle ein Interesse daran, dass wir eine vernünftige Lehramtsausbildung in allen drei Phasen der Lehramtsausbildung haben, an der Hochschule, im Vorbereitungsdienst und dann natürlich auch bei der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung. Und niemand möchte natürlich ein so kurzes Studium haben, dass die Lehrkräfte dann nicht mit hinreichender Qualifikation in den Vorbereitungsdienst gehen. Denn es nützt uns auch keine Abdeckung des Unterrichts, wenn dieser grundsätzlich schlecht ist. Denn unser Ziel ist ja, einen qualitativ hochwertigen Unterricht zu gewährleisten. Jetzt auch Studienstrukturen zu ändern, das ist genauso, als wenn Sie jetzt die Studienplätze ausweiten. Das sind alles Dinge, die dauern Jahre, Jahrzehnte und bis die endlich greifen, hat sich das Problem möglicherweise schon aufgrund anderer Maßnahmen gelöst. Also insofern würde ich jetzt nicht eine Änderung grundsätzlich des Lehramtsstudiums für sinnvoll halten. Was ich für sinnvoll erachte, oder da bin ich nicht alleine, das teile ich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, darüber nachzudenken, wie wir auch wieder innerhalb der Universitäten flexibilisieren. Also wie wir im Grunde genommen das, was ursprünglich mal als Polyvalenz von Studiengängen galt, dass man nach dem Bachelorstudium dann einfach gucken kann, wo man hingeht, dass wir uns diese Flexibilität wieder stärker geben, dass auch junge Leute, die nur ein Fach im Bachelor studiert haben, die Möglichkeit beispielsweise im Master haben, dann auch umzuschwenken auf ein Lehramtsstudium. Das hielt ich für durchaus sinnvoll.
Weil sie dann nicht mehr zwei Fächer brauchen, um unterrichten zu können?
Ja, man kann möglicherweise dann auch noch nachlegen im Masterstudium. Aber wir können auch darüber nachdenken, und auch das dürfen wir nicht weiter tabuisieren, ob wir eben wirklich zwei Fächer grundsätzlich brauchen oder ob wir nicht auch darüber nachdenken können, zumindest in diesen akuten Mangelfächern, auch Wege zu ermöglichen zur Einfachlehrkraft. Das muss kein Dauermodell sein.
Was könnte so eine Einfachlehrkraft sein, also um es mal ein bisschen plastischer zu machen?
Also denken Sie beispielsweise an Informatikstudierende, die sich nach dem Bachelor überlegen, dass für sie ein Lehramt in Frage kommt. Da kann man dann durchaus das Masterstudium nutzen, um verstärkt Pädagogik, Psychologie, also Bildungswissenschaften, Didaktik anzubieten und dann möglicherweise auch längerfristig, wenn sie erst einmal im Dienst sind, dann über ein zweites Fach eventuell nachzudenken. Aber ich glaube, wir müssen im Anfang darüber nachzudenken, wie wir wegkommen auch von dieser Zwei-Fächer-Regelung. Genauso wie wir, wenn der Kollege eben sagt, mit seiner Fächerkombination kommt er nicht, Sie hatten ja die E-Mail vorgelesen, kommt er nicht in den Schuldienst. Wir haben zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein Modelle, wo Zweifachlehrkräfte parallel zu ihrer Tätigkeit, natürlich mit reduzierter Stundenzahl, dann auf das dritte Fach Informatik vorbereitet werden. Wo sie also quasi nochmal Studienangebote bekommen, gemeinsam unser Landesinstitut mit unserer Universität, um dann eben auch ein Mangelfach zu studieren und dann eben bei den anderen beiden Fächern zurückzuschrauben. Also diese Denke, die uns im Moment noch leitet, die alle leitet, auch in den ganzen Bedarfsprognosen. Wir haben dieses Zwei-Fächer-Studium, zumindest für die Sekundarstufen 1 und 2, und das ist es. Davon müssen wir, glaube ich, über kurz oder lang wegkommen, um überhaupt diese Probleme lösen zu können, die wir jetzt haben. Denn wir wissen auch zum Beispiel auch immer wieder von Frauen, die einfach studieren im Bachelor und sich dann doch überlegen perspektivisch, ob sie nicht auch ins Lehramt noch wechseln müssen. Und dann sind oft die Barrieren innerhalb der Hochschulen so hoch, dass dies nur mit einer erheblichen Verlängerung der Studienzeiten möglich wäre. Und das halte ich insgesamt einfacher, sowas auch in den Hochschulen umzusetzen, als dass wir jetzt grundsätzlich Studienzeiten verkürzen oder nochmal wieder einfach drehen wollen an den Studienstrukturen der unserer Lehramtsstudiengänge.
Mhm. Denn, aber in den Studienstrukturen müsste man vielleicht ja auch nochmal ran, wenn man so sieht, zum Beispiel, wenn ich jetzt Mathe-Lehrer werden möchte, dann studiere ich ja ganz klassisch mit anen Mathe-Studierenden, die dann eben da nicht in den Lehrberuf reingehen wollen. Also
unterschiedlich.
Beziehungsweise wo aber dann doch viel mehr intensiver vielleicht in das Fach reingeschaut wird, als was ich vielleicht im Zahlenraum 1 bis 1000 in der Grundschule wissen muss, sage ich jetzt mal so spöttisch, auch da vielleicht mal abzuspecken.
Ja, das ist eine Diskussion, die wir lange führen und wo wir auch immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es durchaus sinnvoll ist, dass Studierende, Lehramtsstudierende nicht gemeinsam mit den Einfachstudierenden, insbesondere, das betrifft ja insbesondere die Gymnasiallehrkräfte oder die Gymnasiallehramtsstudierenden, dass sie nicht gemeinsam mit Einfachstudierenden in den Hauptfachvorlesungen und Übungen gemeinsam sitzen. Die Schwierigkeit dabei, Frau Brinkmann, ist auch immer wieder, selbst wenn Angebote gemacht werden für Lehramtsstudierende spezifisch, dann sind es oft dieselben Dozierenden, die fast die gleiche Veranstaltung machen, nur eben einmal getrennt und einmal gemeinsam. Das heißt, dort brauchen wir dann wirklich Zielvereinbarungen mit den Hochschulen. Und das ist dann sicherlich auch nochmal eine Steuerungsaufgabe, bei aller Autonomie der Hochschulen sicherzustellen, dass wir dann nicht diese hohen Abbruchzahlen noch haben. Denn das ist ja letztendlich das Problem, was Sie implizit ansprechen. Diese gemeinsamen Veranstaltungen führen dazu, dass die Lehramtsstudierenden gerade in den mathematiklastigen Lehramtsstudiengängen, wenn die Mathe und Physik studieren oder Mathe in Kombination mit einem anderen Fach, einfach das Studium nicht schaffen. Und wir dann sowohl bei den Lehramtsstudierenden als auch bei den Hauptfachstudierenden ja diese absurd hohen Abbruchquoten haben. Und dass man diesem natürlich begegnen muss. Aber das ist etwas, was man angehen kann. Aber auch dort würde ich nicht allein die Stellschraube sehen, um wirklich dem Problem Herr zu werden. Denn wir sehen ja auch, dass diese Mangelfächer, über die wir sprechen, auch nur sehr wenige Studienanfänger überhaupt attrahieren. Mhm. Also wenn Sie sich die Studienanfängerinnenzahlen anschauen, Physik, Chemie, Informatik beispielsweise, selbst wenn die alle durchkämen, würde das, glaube ich, unser Problem nicht am Ende des Tages lösen.
Also da muss man nochmal ganz woanders ansetzen.
Wir sind einfach in einer, Frau Prien hat es ja auch schon angesprochen, wir sind einfach in einer demografischen Situation. Deswegen auch alles verstehen kann, auch was in den E-Mails stand, dass man den Beruf attraktiver machen muss, kleinere Klassengrößen, mehr Lehrkräfte. Es gibt diese Menschen nicht mehr. Wir haben jetzt diese Woche den Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft bekommen. Wir haben allein im Moment einen akuten Fachkräftemangel in der Größenordnung von 500.000, der alle Branchen betrifft und natürlich auch Schule. Mhm. Und allein an der Universität, wir müssen auch an der Universität ansetzen, Frau Brinkmann. Aber das wird uns nicht die Probleme lösen. Wir müssen im Übrigen auch mal schauen, auch wie viele unserer jungen Leute, die das Lehramtsstudium abschließen, gehen überhaupt in den Vorbereitungsdienst. Das sind zum Beispiel für uns auch als ständige wissenschaftliche Kommission interessante Zahlen. Auch wie viele derer, die den Vorbereitungsdienst abschließen, gehen dann in die Schule oder auch nicht in die Schule. Also auch wie können wir dieses attraktiver machen, diese Übergangsstellen, dass wir möglichst wenig verlieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Auf Ihre Frage ist die Antwort natürlich möglichst kein Verlieren und dafür alles tun.
Ja, jetzt haben Sie eben schon mal kleinere Klassengrößen. Dafür gibt es jetzt nicht die Leute. Schon angesprochen, das ist natürlich etwas, was vielleicht dann auch mal in Ihrem Gutachten auftauchen könnte, was Sie da jetzt für die KMK ausarbeiten. Also sind das so Vorschläge, die Sie machen könnten? Also Ihre Co-Vorsitzende Felicitas Thiel hat es ja auch schon in einem Zeitgespräch angedeutet, dass man da Prioritäten setzen muss, dass das auch eine Möglichkeit sein kann, eben mit weniger Lehrkräften klarzukommen, wenn man eben die Klassen ein wenig vergrößert.
Ja, also eher vergrößern als verkleinern, aber wir wissen auch, wie viel Sprengstoff solch eine Aussage in sich birgt.
Also doch lieber nicht reinschreiben ins Gutachten.
Man darf keine Tabus haben und wir müssen ja auch sehen, Frau Brinkmann, Klassengrößen sind ja auch nicht überall gleich groß. Wenn wir davon reden, dass wir in der Sekundarstufe 1 im Mittel 26 Schülerinnen und Schüler haben, dann haben wir eben auch teilweise Schulen, da sitzen nur 20 oder 19 Kinder in einer Klasse. Also auch da muss man wieder schulscharf hingucken. wie groß die Notlage ist. Aber Frau Thiel hat ja auch andere Punkte angesprochen und das Statistische Bundesamt hat ja auch vor kurzem wieder die Zahlen veröffentlicht. Wir haben natürlich auch nirgends so viele Teilzeitkräfte wie in den Schulen. Auch darüber muss man sich Gedanken machen. Darüber haben wir uns jetzt auch schon Gedanken gemacht im Rahmen des Corona-Aufholprogramms, inwiefern man dort eben Möglichkeiten sieht, die Zahl der Teilzeitkräfte auch weiter zu reduzieren. Und wir haben natürlich auch schon im Rahmen des Corona-Aufholprogramms die Frage diskutiert, inwiefern man auch noch wieder auf pensionierte Lehrkräfte zurückgreift, sofern die dazu bereit sind. Also man muss alles denken und wir werden, auch Frau Prien hat unsere Empfehlung angesprochen, wir werden das Thema breit denken. Wir werden auch, das kam eben auch schon in den E-Mails vor, wir werden auch darüber nachdenken, wie man Personen aus anderen Berufsgruppen möglicherweise mit wenigen Stunden in den Schuldienst einbinden kann.
Also das ist ja dann vielleicht auch so ein Vorschlag, wie Musiklehrer durch Musikexperten aus anderen Ecken oder Sportwissenschaftler für Sportunterricht zu gewinnen. Bei uns wartet schon etwas länger in der Leitung eine weitere Hörerin, Frau Gödicke, die ich jetzt gerne mit in die Runde reinnehmen möchte. Frau Gödicke, Ihre Meinung zum Thema, vielleicht auch zu dem gerade Gesagten, also was man etwas, vielleicht noch für Lösungsansätze, welche halten Sie denn an der Hand?
Etwas kabarettmäßig formuliert, ich habe den Eindruck, Lehrerausbildung geht in der Bundesrepublik nach dem Motto Schweinezyklus. Mal gibt es zu viele, dann wird die Reißleine gezogen, dann gibt es wieder zu wenige. Ich selber habe 71 Abitur gemacht, da hatten wir die sogenannten Mie-Kätzchen, Kultusminister Miekat. Das lief zum Teil gut, zum Teil aber grottenschlecht. Wir hatten einen Mathelehrer, der kam rein und erklärte uns als erstes, ihr seid Mädchen, ihr könnt Mathe sowieso nicht verstehen, deswegen erkläre ich es euch gar nicht erst. Na, vielen Dank auch.
Ja, gut, dass wir diese Zeiten jetzt überwunden
dann
haben.
Das Wort Nudging gab es damals noch nicht, gedrängt, insbesondere die jungen Frauen, Lehramtsstudium zu machen. Und als wir fertig waren, hieß es plötzlich, auch von euch gibt es viel zu viele. Seht mal zu, wo ihr bleibt.
Also das ist also wieder das Ärgernis, was ich eben angesprochen habe, dass es ja schon lange Zeit eben keine korrekte Bedarfsanalyse gibt.
Ja.
Das ist das, was Sie nochmal ansprechen wollen.
Ja. Also ich verfolge das mit so einem inzwischen etwas sarkastischen Grinsen, wie das immer so auf und ab geht.
Was würden Sie sich denn da wünschen?
Bessere Bedarfsanalyse, besser hingucken, wer als Lehrerin oder Lehrer überhaupt geeignet ist, nicht Leute einfach da reindrücken. Die Liebe zum Fach reicht nicht, also da muss schon noch was anderes auch dazukommen. Ich selber habe nach dem ersten Staatsexamen den Blinker gesetzt und bin abgebogen, weil ich gemerkt habe, Schuldienst in dieser Form ist für mich überhaupt nichts. Und einige andere, die mit mir zusammen Staatsexamen gemacht hatten, die sind dann zum Teil noch ins Referendariat gegangen und dann irgendwann standen sie dumm da. Wie gesagt, das ist jetzt lange her.
Also von so einem Personalüberbedarf könnte man jetzt sicherlich nur
oder
träumen,
angeblich ja. Die falsche Fächerkombination studiert. Andererseits halte ich es auch für keine gute Lösung, wenn den Leuten gesagt wird, so, du musst jetzt das und das und das und das Fach studieren. Wenn mir das nicht liegt, dann mache ich das nicht.
Das hat ja Frau Prien auch schon ausgeschlossen. Frau Gödicke, ja. Ich danke Ihnen erstmal nochmal für diesen Blick, auch biografischen Blick auf dieses Thema, sagen wir es mal so. Ich möchte Herrn Meurer noch mit reinnehmen, der so ein bisschen die Finanzpolitiker in der Pflicht sieht, da an dem Problem was zu machen. Nehme ich was, Herr Meurer?
Ja, ich denke, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass letztlich der Finanzminister entscheidet, wie viele Lehrer eingestellt werden und wie sie bezahlt werden. Und ich fand das schon immer eigentlich ausbeuterisch, was manche Bundesländer machen, dass sie Lehrer während der Ferien, gerade die Lehrer, die also neu einsteigen wollen, dann in die Arbeitslosigkeit schicken. Das ist eigentlich ist das skandalös. Aber
das hat uns Herr Roth eben auch schon ausführlich gestellt, haben Sie gehört, ne?
Ja, das wollte ich einfach nochmal dazu sagen. Und dann, was mein Anliegen ist, wir haben keine Planung. Die Planung kann ja schon beginnen, wenn die Kinder geboren sind. Ich weiß die Geburtszahlen, dann kann ich sagen, okay, dann brauche ich ungefähr so und so viel Lehrer in der Grundschule und ich kann weiter planen.
Herr Meurer, ich würde das gerne nochmal mit der Finanzpolitik.
Das würde ich so gerne mal was zu sagen.
Ja.
Herr Meurer, Sie haben ja in vielem recht und der Finanzminister ist ganz entscheidend. Aber es ist einfach so etwas zum Beispiel wie die Flüchtlingsbewegung in den Jahren 2015, 16, das können Sie bei bester Planung nicht vorausschauen. Und Sie können auch nicht vorausschauen, dass wir allein in Schleswig-Holstein gerade jetzt haben wir schon 5.000 zusätzliche Schüler seit Februar aufgenommen. Und dagegen können Sie doch nicht anplanen. Und das ist natürlich ein Teil auch des Problems, was wir haben. Und dann, wenn Sie mich mir vielleicht noch erlauben, Frau Brinkmann, diese Themen, die Sie zu Recht angesprochen haben, zum Beispiel Einfachlehrer oder auch Menschen aus anderen Berufsgruppen, also wir machen das doch längst. Also im Fach Kunst und Sport kann man und Musik kann man inzwischen einfach studieren. Wir beschäftigen inzwischen Kirchenmusiker, die die Hälfte ihrer Zeit in der Kirche und der anderen Hälfte im Musikunterricht aktiv sind. Und solche Modelle haben ja längst begonnen, genauso wie duale Studiengänge, wie der Seiteneinstieg, bei dem wir die Möglichkeit eröffnen, noch ein weiteres Fach zu studieren und so weiter. Also all das.
Aber vielleicht noch mal auf diesen finanzpolitischen Aspekt. Also wie sehr bremst Sie das als Bildungsministerin aus oder auch sehen Sie das bei den anderen Kolleginnen und Kollegen, dass im Grunde genommen, man kann sich doch jetzt über viele Konzepte mit Herrn Köller und mit Frau Finnern und auch mit Herrn Meurer, unserem Hörer, unterhalten, wenn der Finanzpolitiker des Landes am Ende dann wieder sagt, reicht alles nicht und dieses Problem nicht erkennt, dann kann man ja gar nichts ausrichten oder sehr wenig.
Also ich bin da ehrlich gesagt, ja, Herr Maurer, also ich kann Ihnen ja nur aus Schleswig-Holstein berichten.
Ja, klar, aber ich hab ja Verständnis dafür, dass Sie sagen, wenn 5000 neue Schüler kommen, das kann ich nicht auffangen. Ich habe es erlebt, als wir den Rückstrom der Deutschen aus dem Osten hatten. Da haben wir einfach zusätzlich Klassen gebildet und haben wir zusätzlich Klassen größer gemacht und wir haben das abgefangen. Das geht.
Und das haben wir ja auch gemacht.
Ja. Ja, um auf das Quereinsteiger hinzuzuziehen, ich bin eigentlich Quereinsteiger. Ich habe nicht Chemie, Ernährungslehre studiert, ich bin Lebensmittelchemiker von Haus aus und bin quer eingestiegen, habe ein ganz normales Referendariat gemacht. Das ist nichts Neues, das ist vor 40 Jahren gewesen.
Okay.
Ja,
Frau Finnern vielleicht noch?
Ja, ich würde gerne mal einmal kurz was sagen, und zwar zu zwei Dingen. Und zwar einmal, der Hörer hat ja gerade gesagt, vor 40 Jahren, und das muss man, glaube ich, einfach im Hinterkopf behalten. Vor 40 Jahren waren die Bedingungen in den Schulen schlichtweg ganz andere, als sie heute waren. Die Arbeit in den Schulen hat sich extrem verändert. Und das ist etwas, was ich nochmal zu dem Punkt Teilzeit. Das brennt mir doch ein bisschen unter den Nägeln, sag ich mal.
Finde ich gut, dass Sie das nochmal ansprechen, weil diese Teilzeitquote ja von Herrn Köller eben schon angesprochen wurde. Wie könnte man da vielleicht noch stille Reserven heben, sage ich mal?
Ja, also ich will ganz kurz berichten. Ich habe heute Morgen mit einer Kollegin telefoniert, genau zu dem Thema. Und wenn ich die jetzt gleich dazu schalten könnte, dann würde sie ohne Punkt und Komma erzählen, wie unmöglich sie findet, dass immer nur über sowas geredet wird und dass natürlich viele in Teilzeit sind, weil sie die Arbeit einfach nicht mehr schaffen. Und ich selber weiß von vielen.
Um es mal in Zahlen zu sagen, Statistisches Bundesamt hat diese Woche das veröffentlicht, 40% der insgesamt 700.000 Lehrkräfte in Deutschland haben im letzten Schuljahr in Teilzeit gearbeitet. Nur, dass wir das auch mal gehört haben. Aber reden Sie weiter, Frau Finnern. Wir laufen aber auch ein bisschen aufs Ende der Sendung zu, sage ich auch schon mal.
Ich fasse mich kurz, aber ich wollte noch mal sagen, was mich einfach wirklich ärgert an den Vorschlägen. Ich sehe auch, wir müssen über alles nachdenken, aber was mich ärgert ist, dass es viele Vorschläge gibt, also Teilzeit, die Teilzeitquote verringern, die Klassen vergrößern, die Vorgriffsstunden einführen, LehramtsanwärterInnen mehr unterrichten lassen. All solche Vorschläge geistern im Moment auch von wem auch immer unterschiedlicherweise durch die Republik. Und mich ärgert, dass es immer Vorschläge sind, die daran ansetzen, wie einzelne Menschen, die in den Schulen arbeiten, noch mehr arbeiten könnten. Und das wird auf Dauer nicht funktionieren. Das ist nicht die Lösung des Problems. Sondern wir müssen wirklich zusehen, wie kriegen wir das systemisch hin? Und wie kriegen wir das System Schule auch entlastet von dem, was da jetzt zu leisten ist? Und das kriegen wir nicht, indem wir das auf die einzelnen Beschäftigten abwälzen. Und die haben ja nicht Teilzeit, wie gesagt, weil sie Teilzeit haben, weil es so schön ist im Garten oder so, sondern die haben Teilzeit, weil sie Familie haben. Wir haben viele junge Beschäftigte in den Schulen, eine sehr hohe Quote inzwischen. Und die haben Teilzeit, weil sie sagen, wir schaffen das nicht mehr. Ich habe Schulleitungen, die mir sagen, Maike, ich gehe jetzt auf 80%, ich mache den Schulleitungsjob, sonst schaffe ich das nicht mehr. Ich mache den total gern, ich mache den voll, aber in 100% kann ich nicht.
Ja, Frau Prien, das wäre vielleicht noch eine rote Linie. Würden Sie die überschreiten oder nicht? Vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss, weil wir haben wirklich nur noch eine Minute.
Ich glaube, man muss
über all diese Dinge nachdenken. Und es geht auch darum, wie man Lehrkräfte so entlasten kann, dass sie ihre eigentliche Aufgabe, nämlich das Unterrichten, besser erfüllen können. Deshalb ja auch mein Plädoyer dafür, auch über andere Professionen nachzudenken. Machen wir ja auch schon in Schleswig-Holstein Schulassistenten, Erzieherinnen und Erzieher, die auch in Grundschulen zum Beispiel tätig sind. Oder eben die Verwaltungsentlastung für Schulleitungen. Das ist auch etwas, was wir jetzt ausprobieren werden. Also wir werden ausprobieren in verschiedenen Schularten, wie sich das auswirkt.
Ja.
Auf die Management-Kapazitäten der Schulleitung, wenn sie eine Verwaltungskraft an die Seite gestellt bekommen. Und solche Dinge, wird man alles tun müssen. Es gibt nicht nur eine Stellschraube, um dieses große gesamtgesellschaftliche Problem zu lösen.
Wir bleiben jedenfalls dran an diesem Problem. Krisenmodus durch Lehrkräftemangel. Mit welchen Konzepten geht es ins neue Schuljahr? Darüber habe ich mit meinen Gästen gesprochen und mit Hörerinnen und Hörern, denen ich allen ganz herzlich an dieser Stelle danke. Am Mikrofon war Regina Brinkmann. Schönes Wochenende.